Heute fangen wir wieder mal ganz von vorne an, in den ersten paar Kapiteln der Bibel. Wer weiß, was da steht? Ja, klar, jeder weiß es. Adam und Eva, oder? Die ganze Geschichte. Da lesen wir, wie Gott die Erde erschaffen hat und alles, was darin ist, was da kreucht und fleucht. Und schließlich als Krone der Schöpfung schuf er den Menschen als Abbild von sich selber. Stell dir vor, du bist ein Ebenbild Gottes. Du bist wunderbar gemacht. Ein Abbild. Gott sieht so aus wie alle Menschen zusammen. Kein Einzelner kann die Fülle Gottes widerspiegeln, aber wir sind Abbilder Gottes. Die Krone der Schöpfung. Wunderbar. Danke, das war schon mal ein guter Einstieg. Okay. Aber so wie Gott Adam und Eva erschaffen hat, waren sie perfekt. Gott sagt ja bei allem, dass es gut war, was er geschaffen hat. Beim Menschen sagt er, dass es sehr gut war. Das heißt, der Mensch war perfekt. Keine Schmerzen, keine Krankheiten, keine Missbildungen, keine Wehwehchen und Bobochen, nichts dergleichen, kein körperliches Leid. Sie wurde nicht müde vom Arbeiten und beim Gebären hatte Eva auch noch keine Schmerzen. Ja, alles war perfekt. Satan war zwar auch irgendwo dort, aber er konnte sie nicht angreifen. Er konnte ihnen nichts zuleide tun. Weshalb? Weil sie ihm keinen Raum dazu gaben. Er konnte keine Krankheiten verursachen. Er konnte keine Unfälle herbeiführen. Er konnte nicht machen, dass Adam von einem Baum stürzt oder Eva von einem Bär gebissen wird oder irgend sowas. Das konnte er nicht. Sie waren 100% geschützt und sicher vor Satan. Alles war perfekt. Alles, was sie sahen, gehörte ihnen, außer einem Baum. Und worauf richten wir unser Augenmerk? Nicht auf die wunderbare Schöpfung, auf die Freiheit, auf die Gesundheit, den Segen, die Gemeinschaft mit Gott und miteinander, auf die Fülle von Nahrung, auf die Schönheit der Schöpfung, sondern genau auf diesen einen Baum. Das haben die ersten beiden Menschen schon so gemacht. Und das ist irgendwie typisch für uns, oder? Satan gab Eva den Gedanken ein, und ich denke, Peter hat da schon meine Predigt etwas vorhergespürt mit dem, was er vorher gesagt hat. Es kommt darauf an, was wir mit unseren Gedanken machen. Satan gab Eva den Gedanken ein, dass es doch interessant wäre, diesen Baum mal etwas auszukundschaften. Ich meine, sie hatte diesen Baum immer schon gesehen. Der stand ja schon lange da und sie wusste genau, wo der stand und wie der aussah und so. Aber er war überhaupt nicht interessant. Und dann kam dieser Gedanke von Satan und er sagt, schau doch mal diesen Baum an. Und was geschieht? Ja, die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. So viele gute, coole, tolle Dinge. Sie sah ihn nun plötzlich nicht mehr einfach mit ihren physischen Augen, sondern mit denen ihrer Vorstellungskraft. Er könnte mich gescheit machen, er wäre gut zur Speise, er könnte mir irgendwie ein neues Geschmackserlebnis bescheren. Und ja, so. Sie sah ihn mit ihrer Vorstellungskraft und Satan gab ihr diesen Gedanken ein, dass doch diese Früchte herrlich wären zum Essen und bestimmt gut schmecken würden. Bevor Satan auftauchte, sah Eva diesen Baum auch, aber eben, das war nur ein Baum, den man sich nicht nähern sollte und das war's. Aber Satan machte, dass sie ihn sah als etwas, das man ausprobieren sollte. Das war seine Chance. Satan konnte ihr die Frucht nicht einfach in den Mund stopfen. Er hätte ja das irgendwie können, die Frucht annehmen und reinwürgen. Aber das kann er nicht. Er kann solche Dinge nicht machen. Was er kann, ist mit unseren Gedanken spielen. Er hat diese Macht, nicht etwas anderes zu tun. Aber die Macht der Gedanken eingeben, da ist er der Meister. Und je mehr man sich mit diesen Gedanken, die er uns eingibt, beschäftigt und sich das vorstellt, umso mehr entwickelt sich dieser Gedanke. Satan hatte nur eine Chance, eine einzige, die Menschen anzugreifen. Er konnte ihnen einen Gedanken anbieten. Hier, nimm ihn mal. Und dann besteht die Chance 50-50. Genau, Waffenrüstung, gell, Peter? Dann besteht die Chance 50-50, ob wir diesen Gedanken annehmen oder eben nicht. Ob wir ihn weiterentwickeln oder ob wir ihn gleich ablehnen. Aber wenn die Eva diesen Gedanken annahm, dann wusste Satan, ja, dann ist die Miete eigentlich schon bezahlt. Dann habe ich ja schon gewonnen. Wenn Satan Eva so besiegt hatte, Sprung zu uns, wäre es nicht auch möglich, dass er die Christen heute auf dieselbe Art angreift in ihren Gedanken? Könnte es sein, dass Satan es auf deine Gedanken abgesehen hat, um deine Vorstellungskraft anzukurbeln? Und genau das ist seit 6000 Jahren das Schlachtfeld geblieben, auch für uns heute. Eva stellte sich vor, wie saftig und erfrischend der Saft dieser Frucht war, was es auch immer für eine Frucht war. Da ist man ja verschiedener Meinung. Ich denke, es war kein Apfel. Für einen Apfel würde man nicht die Hand ausstrecken. Das muss schon irgendwie Papaya oder Maracuja. Wie heißt das Teil? Irgendwie so etwas Spezielles gewesen sein, oder? Ja. Aber sie stellte sich vor, was dann passieren würde. Sie stellte sich vor, wie sie dann wie Gott wäre und plötzlich die Erkenntnis über Gut und Böse hätte. Etwas, das sie noch gar nicht kannte. Sie wusste ja gar nicht, was Gut und Böse ist. Es gab dieses Konzept noch gar nicht. Aber ihre Vorstellung, dass es mehr geben könnte als das, was sie hier im Paradies erlebte, was das Paradies für sie hergab, das trieb sie an. Die Vorstellung, es könnte etwas mehr geben und ich verpasse etwas. Und Eva musste die Entscheidung treffen, was sie mit diesem Gedanken tun wollte. Sollte sie ihn gleich verwerfen oder sollte sie ihm Raum geben? Was sie mit diesem teuflischen Gedanken gemacht hat und ihre Vorstellungskraft, das beeinflusste ihre Perspektive. Unsere Vorstellungskraft beeinflusst unsere Perspektive. Bei ihr führte dies zu einer Handlung und diese Handlung führte zu einer verändernden Position. Sie war nun nicht mehr sündlos. Er, Adam, ebenfalls, der auch nicht gehorcht hat. Die beiden ersten Menschen waren nun nicht mehr in der Gemeinschaft mit Gott. Die Verbindung war zerbrochen. Und in 1. Mose 3, Vers 9, da steht: Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Adam, wo bist du? Da ist etwas verloren gegangen, diese Gemeinschaft. Sie waren nun Sünder und getrennt von Gott. Und das Resultat können wir hier lesen. Zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen. Wenn du schwanger wirst, unter Mühen sollst du Kinder gebären. Dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm ernähren dein Leben lang. Dornen und Disteln sollen dir tragen. Du sollst das Kraut auf dem Feld essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst. Denn davon bist du genommen. Staub bist du und zu Staub kehrst du zurück. Eine völlig veränderte Position. Weshalb? Weil Eva einem Gedanken Raum gegeben hat und ihre Vorstellungskraft hat den Rest getan. Was sie dann mit diesem Gedanken tat, das beeinflusste ihre Perspektive und dies führte zu einer Handlung und diese Handlung führte zu einer verändernden Position. Und dasselbe Muster sehen wir immer wieder in der Bibel. Es repetiert sich. Ein Beispiel ist die Geschichte von den Kundschaftern. Oder da war Mose mit dem Volk in der Wüste und die hatten da Kundschafter ausgeschickt nach Jericho, um das Land auszuspionieren und zu schauen, wie sich ob das Land wirklich so toll ist und ob es von Wein und Honig fließt, Milch und Honig, Entschuldigung. Ja. Ja, okay, ich lese besser den Text hier, das kommt besser raus. 4. Mose 13, 27. Wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sandet, und wahrlich Milch und Honig fließen darin. und dies sind seine Früchte. Aber stark ist das Volk, das darinnen wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß, und wir sahen dort auch Anaks Söhne, das waren die Riesen. Es wohnen die Amalekiter im Südland, die Hethiter und die Jebusiter und die Amoriter und andere Iter wohnen auf dem Gebirge, und die Kananiter, nochmals Iter, aber wohnen am Meer und am Jordan. Also völlig niedergeschlagen, da haben wir keine Chance. Und dann Kaleb aber brachte das Volk vor Mose zum Schweigen und sprach: Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Und ein paar Verse später, 14,9, ups, so, jetzt, da steht, da spricht Josua: Fallt nicht ab vom Herrn und fürchtet euch nicht vor diesem Volk des Landes, denn wir wollen sie fressen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns, deshalb fürchtet euch nicht vor ihnen. Halleluja, ein Mann des Glaubens. Genau wie Kaleb vorher. Aber es ist schon erschreckend, da waren 12 Stammesführer, oder? 12 Leiter des Volkes Israel, 12 Anführer, 12 gescheite, mutige, starke Männer, ausgebildet mit Leiterfähigkeiten, in Leitungspositionen, mit viel Verantwortung. Und genau 2 von ihnen glaubten an Gottes Verheißungen. Nur 2. Und das Tragische war, es war ja nicht einfach eine Beurteilung der Situation in diesem Land. Und das Ausrechnen der Chancen, das war nicht ihr Auftrag. Sie hatten eine Verheißung, die Gott ihnen gegeben hatte. Wenn du eine Verheißung hast, was machst du? Du richtest dich danach. Oder du kannst sie wegschieben. Das ist eben auch unsere Entscheidung. Aber sie hatten eine Verheißung, die Gott ihnen gegeben hatte, das Land. Sie hatten den Auftrag herauszufinden, wie sie handeln sollten, damit diese Verheißung wahr werden konnte. Aber sie schauten, diese 10 schauten nicht auf die Verheißung, sondern sie schauten auf die Gefahren. Was sie abhielt, das Land einzunehmen, war nicht Gott. Was sie abhielt, das Land einzunehmen, war auch nicht Satan. Was sie abhielt, das Land einzunehmen, waren auch nicht die Riesen im Land. Sondern was sie abhielt, das Land einzunehmen, war ihre Denkweise. Die Kraft der Gedanken. Satan benutzt hier wieder die Gedanken der Menschen, weil er keine wirksamere Waffe hat. Seine einzige Chance, uns anzugreifen, ist, den Menschen Gedanken einzugeben. Und wenn sie diese mal annehmen, dann ist es ein Selbstläufer. Ja. Es gibt viele solche Beispiele. Ein drittes Beispiel noch sind Abraham und Sarah. Ihre Geschichte steht ebenfalls im ersten Buch Mose, Kapitel 15. Aber ein Buch aus dem Neuen Testament gibt uns eine Zusammenfassung. Wenn wir die ganze Geschichte lesen wollten, dann wären wir morgen noch hier. Okay, Hebräer 11. Da steht, aufgrund des Glaubens erhielt Abraham zusammen mit Sarah auch die Kraft, ein Kind zu zeugen, obwohl sie unfruchtbar war und beide dafür auch schon zu alt. Er war nämlich überzeugt, dass Gott sein Versprechen halten würde. Deshalb stammt auch von einem einzigen Mann, noch dazu von einem, der schon, ich liebe diese Beschreibung, so gut wie tot war, ein ganzes Volk ab, so unzählbar wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Ufer des Meeres. Nun, Abraham, ich meine, er war ein Realist. Der ließ sich nichts vorspielen. Er kannte den Ernst der Sache. In Vers 12 eben steht so herrlich, Abraham war schon so gut wie tot. Ich meine, das ist doch ziemlich krass, oder? Ein Bein schon im Grab und so, ja. Vielleicht schaut er so an sich herunter und dachte, nee, das wird wohl nichts. Keine Ahnung. Er wusste, dass es menschlich gesehen unmöglich war, ein Kind zu zeugen. Und für Sarah ein Kind zu gebären. Unmöglich. Aber er leugnete es nicht. Das ist ja das Tolle daran. Es gibt ja diese Verneinungshaltung, die manche Leute pflegen, auch manche Christen. Ja, das Problem existiert gar nicht, oder? Ich stehe darüber, ich ignoriere es, dann ist es weg und die Realität, die ist anders. Und mein Körper ist fit und zwerg und wir können gebären, wir können zeugen und loslegen und so, auch wenn wir 100 sind, das ignorieren das Problem. Ich meine, Sheila hat im Spital eine todkranke Frau getroffen, die ihre Krankheit völlig negierte. Die sagte, dieser Krebs existiert gar nicht, ich kümmere mich nicht darum, also existiert er gar nicht. Ich ignoriere ihn, in mir geht es gut und der Krebs findet nicht statt, er ist nicht da. Ja, das ist auch eine Art, damit umzugehen. Sie hat die Realität schlicht von sich gewiesen und ihren Zustand ignoriert. Abraham hat das nicht getan, er hat der Realität ins Auge geblickt. Er sah die Tatsachen und er wusste, dass es so war. Er wusste, wie es um ihn stand. Und ich bin überzeugt, Satan hat alles versucht, um ihm dies immer wieder vor Augen zu führen. Wie, das male ich jetzt nicht aus. Aber Gott steht im 1. Mose 15, 5 und 6. Aber Gott führte ihn ins Freie und sagte, blick doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du kannst. Und er fügte hinzu, so wird deine Nachkommenschaft sein. Und Abraham glaubte Jahwe und er rechnete ihm das als Gerechtigkeit an. Das Schöne ist, Gott gibt ihm etwas zum Anschauen. Er weiß, es ist furchtbar schwierig, das zu glauben, was da geschehen soll. Und deshalb gibt er ihm etwas zum Anschauen. Gott ist so gnädig. Am Tag den Sand am Meer und nachts die Sterne. Das mit dem, hier steht das von den Sternen. Eine andere Bibelstelle zeigt noch, wie Gott ihm den Sand gezeigt hat und sagt, so sollen deine Nachkommen sein. Er gibt ihm etwas Visuelles, worauf er sich fokussieren kann, am Tag und an der Nacht. Und damit kurbelte Gott ebenfalls die Vorstellungskraft an von Abraham. Und Abraham entschied sich nicht auf seinen halbtoten Körper zu schauen, sondern auf die Verheißung. Er schaute nicht auf das menschlich Unmögliche, sondern er schaute auf das Mögliche für Gott, denn für Gott gibt es kein Unmöglich. Das ist ein guter Satz übrigens. Können wir uns mal merken, für Gott gibt es kein Unmöglich. Unmöglichkeiten sind für Gott nie ein Problem. Abraham verleugnete nicht die Realität, aber er füllte seine Gedanken mit der Vorstellung, dass diese Verheißung Gottes Kraft hat und umgesetzt wird. Und er sah die Erfüllung, sagt uns auch der Hebräerbrief. Ja, das sind so verschiedene Arten, wie man mit Gedanken umgehen kann. Was tun denn Gedanken, wenn sie so kommen von Satan? Ich habe hier ein Bild. Kein echtes, aber KI, sei Dank. Gedanken sind wie Flugzeuge. Und dein Gehirn ist wie der Tower. Weißt du, was ein Tower ist? Da wird die Kontrolle ausgeführt, wer wo fliegen darf und wer nicht. Du kannst diesen teuflischen, negativen, dämonischen Gedanken die Landeerlaubnis erteilen oder eben nicht. Zuerst musst du natürlich ausfindig machen, woher das Flugzeug kommt. Was ist das für ein Flugzeug? Steht es in der Bibel oder ist das etwas Dämonisches? Und dann müssen wir entscheiden, wollen wir diese Flugzeuge landen lassen oder keine Landeerlaubnis erteilen und weiterfliegen lassen. Und wenn wir das ihnen verneinen, dass sie weiterfliegen müssen, dann berühren sie niemals deinen Boden und können deine Vorstellungskraft nicht ankurbeln. Das kann sich dann nicht weiterentwickeln und du beginnst dir auch gar nicht auszumalen, was dann geschehen würde. Ein anderes Bild, die Vorstellungskraft ist wie eine Fabrik. Was du vorne als Bauplan reingibst, das kommt hinten als fertiges Produkt raus. Es ist deine Glaubensfabrik, deine Vorstellungskraft. Da werden Dinge produziert, die du vorne reingibst, womit du dich beschäftigst, das erfüllt deine Gedanken, das erfüllt dein Denken, deine Handlungen, deine Haltung, deinen Glauben und auch die Ergebnisse. Glaubst du das? Seid ihr noch hier? Oder ist es zu warm? Okay, Halleluja. Gut, das ist wichtig. Oder es gibt so viele Krankheiten zum Beispiel, und die Wissenschaft hat belegt, dass viele Krankheiten ihren Ursprung in Angst und Sorgen haben. Wenn unsere Gedanken und unsere Vorstellungskraft mit dem Fluch gefüllt sind und diese Dinge verursachen, wie groß stehen dann die Chancen, dass wenn du deine Gedanken und deine Vorstellungskraft Gottes Verheißungen unterstellst und mit Gottes Wort und mit Segen füllst, dass dein Leben, dein Körper dann Heilung produziert? Wäre das möglich? Schlechte Gedanken verursachen Krankheit, ist erwiesen, medizinisch belegt, wissenschaftlich bestätigt. Könnten gute Gedanken, Segen Gottes in unseren Gedanken, nicht auch Heilung und Gesundheit hervorrufen? Wenn Satan die Kraft der Vorstellung kennt und seit Beginn der Menschheit erfolgreich anwendet, könnte es doch auch umgekehrt der Fall sein, dass Dankbarkeit und Meditation von Gottes Wort Gesundheit verursacht. Das hat nichts mit Esoterik zu tun, keine Angst. Ich gehe hier nicht eine komische Schiene runter, sondern in der Bibel steht, mein Sohn, in den Sprüchen, mein Sohn, achte auf meine Worte und hör mir gut zu. Lass sie nicht aus den Augen, bewahre sie im Herz und Sinn, iss sie, meditiere sie, denk darüber nach, lass sie nicht von deinen Gedanken weggehen, sondern sei bei ihnen und nimm sie auf. Denn sie sind Leben für den, der sie findet, und Gesundheit für den ganzen Leib. Halleluja, wir haben hier eine Verheißung. Wir haben gesehen, dass Satan den Menschen eigentlich nichts tun kann, außer ihnen Gedanken eingeben. Okay? Und wenn diese landen dürfen und weiter prozessiert werden, dann ist das ein Selbstläufer und das Schicksal ist besiegelt. Wenn Satan einen Wert darin sieht, unsere Gedanken und unsere Denkweise, unsere Vorstellungskraft so zu beeinflussen und diese Waffe so erfolgreich einsetzt, warum in aller Welt sehen wir als Christen denn das nicht? Warum sind wir da nicht etwas vorsichtiger? Dies ist der Punkt, wo wir verletzbar sind. Und die Bibel hilft uns auch entsprechend zu reagieren, wenn wieder so ein Gedanke landen will und eine Vorstellungskraft prägen will. Da kommt eben die Waffenrüstung Gottes, die Peter schon erwähnt hat, zieht die Waffenrüstung Gottes an, Epheser 6, 13 oder den Vers, den ich hier habe. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht von menschlicher Art, sind nicht materiell. Es sind die mächtigen Waffen Gottes, mit denen Festungen eingerissen werden können. Mit ihnen zerstören wir, und jetzt kommt's, Gedankengebäude. Und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis, hat auch mit Gedanken zu tun, mit Wissen, mit Glauben, gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und wir nehmen jeden solchen Gedanken gefangen und unterstellen ihn Christus. Wir stehen bereit, jeden Ungehorsam zu strafen, sobald euer Gehorsam wieder ganz hergestellt ist. Das heißt, sobald ihr wiedergeboren seid und vor Gott gerechtfertigt, mit dem Heiligen Geist erfüllt. Die gute Nachricht ist, Gott gibt uns diese Waffen. Peter, Gott gibt sie uns. Sie stehen zur Verfügung, um teuflische Gedanken abzuwehren. In Jesu Namen können wir diese Gedanken gefangen nehmen, ihnen Handschellen anlegen und sie ins Gefängnis bringen. Und wenn sie ausbrechen und von uns neue Besitzer begreifen wollen, dann stellen wir sie erneut unter den Gehorsam gegen Christus und glauben nicht mehr diesen Gedanken, sondern nehmen Gottes Verheißung und glauben diesen. Gott hat es gesagt, ich glaube es, und damit ist die Sache erledigt. Gott hat Abraham Kinder verheißen. Ja, er hat zuerst zwar die falsche Frau geschwängert, das war definitiv nicht Gottes Plan. Ja, auch er machte Fehler. Aber die Schrift sagt, dass er auch als fehlerhafter Mensch, deshalb können wir das auch, also ich zähle mich hier zumindest dazu, ich weiß nicht, ob jemand von euch auch Fehler macht, aber deshalb ist es auch für uns möglich, dass wir an die Verheißungen Gottes glauben, trotz den Umständen. Obwohl die Umstände 100% dagegen sprechen. Und das haben sie bei Abraham und Sarah, ganz eindeutig. 100%. Ich meine, wenn nichts geht, geht nichts. Aber Gott macht Dinge möglich. Er glaubte, dass es für Gott keine Unmöglichkeiten gab. Er schaute nicht auf seinen Körper, er schaute auf die Verheißungen Gottes. Freunde, es ist wichtig, dass wir lernen, auf die Verheißungen Gottes zu stehen. Wir glauben daran, wir haben in der Bibelstunde darüber gesprochen, wie das ganze Wort Gottes eingegeben ist von Gott selbst. Und wie es zuverlässig und wahr ist in alle Ewigkeit. Und wenn wir es noch nicht erleben, dann ist es halt noch nicht Zeit dafür, aber die Zeit kommt, wir werden es erleben. Das Wort Gottes ist wahr. Amen, danke. Und wenn die Verheißungen dastehen, dann sind sie wahr. Kann man nicht darüber diskutieren. Du kannst demonstrieren dagegen, spielt keine Rolle, sie bleiben wahr. Und Abraham dient uns hier als Beispiel, worauf wir unsere Gedanken richten sollen. Was unsere Glaubensfabrik produziert. Was wir uns vorstellen, das beeinflusst unser Ergebnis. Als Christ bist du unter dem Schutz und Schirm des Höchsten, Psalm 121. 109? Okay, danke. 131. Nein? Psalm 91, danke, jawohl. Ja, ja, das kommt raus, wenn ich nicht das predige, was auf dem Blatt steht, aber ist egal. Als Christ bist du unter dem Schutz und Schirm des Höchsten, das ist die Verheißung, das wollte ich eigentlich sagen. Der Teufel hat keine Macht über dich, du bist geschützt und das Einzige, was er tun kann, ist deine Vorstellungskraft zu beeinflussen. Deshalb gibt uns Gott so viele Verheißungen, die wir uns anschauen können. Wie Abraham die Sterne und den Sand. Am Tag hat er den Sandstrand und Gott sagt, zähl mal. Ja, mach mal. Bloß so eine Handvoll, zähl mal das. Und den ganzen Strand, das alles sind Kinder, meine Güte. Nachts die Sterne, schau mal. Für Gott ist nichts unmöglich. Und die Schrift sagt uns, dass es wahr wurde. Und die Geschichte sagt es auch. Es ist wahr. Und deshalb habe ich zum Schluss hier vier Verheißungen aufgelistet, die ich mit euch lesen möchte. Und wenn wir diese annehmen, wenn wir diese ins Herz aufnehmen und nicht unseren Umständen glauben, sondern jeder hat etwas damit zu tun, dass wir unsere Gedanken auf Gott richten sollen, dann dürfen wir davon ausgehen, dass Gott treu zu seinem Wort steht und diese Dinge wahr macht. Die erste, mein Sohn, achte auf meine Worte und hör mir gut zu. Lass meine Worte nicht aus den Augen, bewahre sie im Herz und im Sinn, denn sie sind Leben für den, der sie findet und Gesundheit für den ganzen Leib. Kann irgendjemand Amen sagen? Amen. Jawohl, Halleluja. Johannes 8, Vers 31. Wenn ihr bei meinem Wort bleibt, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird was? Euch frei machen. Halleluja. Josua 1, Vers 8. Du sollst die Weisungen dieses Gesetzesbuches, der Bibel, immer vor dir hersagen und Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit dein Tun ganz von dem bestimmt ist, was da drin steht. Verstehst du? Und dann heißt es, dann wirst du Erfolg haben. Was du anpackst, wird dir gelingen. Amen.
Halleluja.
Halleluja. Und der letzte und vierte Punkt, Psalm 1, Vers 1, Vers 1 bis 3. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern, was hat er? Er hat seine Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Und wenn hier Gesetz steht, dann meint das nicht nur irgendwie die Dinge, die man tun muss, sondern den Ratschluss Gottes, die Bibel, In diesem Sinne hier das Alte Testament für uns, das Alte und das Neue, das Wort Gottes insgesamt mit allen Verheißungen. Okay, der über seinem Gesetz sind Tag und Nacht, der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt. Du wirst Frucht bringen, Amen, zu seiner Zeit. Und deine Blätter werden nicht verwelken. Und was du machst, das gerät wohl. Das sind doch Verheißungen Gottes. Darauf können wir bauen, oder? Also achten wir auf unsere Gedanken, dass wir die falschen Gedanken nicht landen lassen. Keine Landeerlaubnisse teilen. Dann können sie keine dieser negativen Dinge produzieren, sondern lasst uns unsere Gedanken, unsere Herzen, unsere Sinne füllen mit der Wahrheit, mit dem Wort Gottes. Es ist so wichtig in der heutigen Zeit. Ich meine, die Bibel spricht davon, Jesus spricht davon, Matthäus 24, dass am Ende der Zeit sehr viel Abfall sein wird, sehr viel Irrlehren, sehr viel falsche Lehren, falsche Christus, falsche Propheten werden auftreten. Es ist wichtig, dass wir die Bibel kennen, Leute. Dass wir unterscheiden können, was wahr und was falsch ist. Lest die Bibel, baut darauf, glaubt an das Evangelium, glaubt an Gottes Verheißungen, proklamiert sie. Wollen wir das miteinander tun? Seid ihr dabei? Halleluja. Ja, okay, Jesus, ich danke dir für diese wunderbaren Verheißungen, die dein Wort hergibt, die du gibst. Herr, wir hätten es niemals verdient. Aber du hast deine Schöpfung so gemacht, dass du eine Beziehung zu uns willst. Und du hast diese Beziehung immer wieder neu gesucht und hergestellt. Und als sie kaputt war, hast du sie wiederhergestellt. Du hast einen neuen Bund mit Israel gemacht und uns hinzugefügt. Wir dürfen die Empfänger deiner Gnade sein, weil du uns so liebst. Herr, ich glaube, das haben wir verstanden. Aber hilf uns auch, den weiteren Schritt zu verstehen. Dass diese Worte, die du zu uns sagst, auch die, die mehr verheißen, als wir schon erlebt haben, dass auch diese Ja und Amen sind. Hilf uns, das zu glauben. Und wir wissen, dass wenn dein Wort es sagt und wir glauben es, dann ist es so gut wie geschehen. Halleluja, damit ist die Sache erledigt. Amen. Amen. Amen.